Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Ciao, ragazzi. Herzlich willkommen zum Giro d'Italia Tagebuch mit meiner Wenigkeit und Matthias Brendle.
Hallo alle zusammen und schöne Grüße am direkten Strand von Pescara. Also wir können hier das Meer sehen. Kurz vor Abendessen und jetzt wollen wir euch ein bisschen über die letzten Tage informieren.
Wir nehmen euch wieder mit durch den Giro d'Italia. 9 Etappen sind geschafft. Wir lassen die letzten 6 Etappen Revue passieren. Sozusagen eine Therapiestunde mit uns und wir geben auch noch einen Ausblick auf die kommende Woche, in der wir uns ja jetzt schon befinden. Es ist ja Montag und wenn die Folge erscheint, seid ihr eigentlich schon wieder live dabei, wie wir am Leiden auf dem Rad sind. Also ihr könnt euch wieder auf eine Giro-Tagebuch Teil 3 Folge freuen. Matthias, wie ist es dir letzte Woche ergangen?
Ja, also zu Beginn der Woche hatte ich wirklich zu kämpfen. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie soll das weitergehen? Also es ging ja gleich los nach dem ersten Ruhetag mit einer Etappe. Sollte eine Sprintetappe sein, aber ein relativ langer Berg mit 10 Kilometern und 6% Lager im Weg.
Das ist völliger Quatsch, was du gerade sagst. Wir haben mit der Ätna-Etappe angefangen am Ruhetag.
Ach so.
Die hast du schon wieder vergessen. Ne?
Ja, das ist das Schöne im menschlichen Gehirn. So die Leidensfähigkeit und die harten Tage, die werden immer wieder schnell vergessen. Aber ja, du hast recht.
Du direkt gelöscht.
Hallihallo. Während Matthias und Rick weiterhin in Italien verweilen, schicke ich leider keine Grüße aus Spanien, wie ich erhofft hatte, sondern immer noch Grüße aus Köln. Mich hat nämlich letzte Woche dann doch nach 2,5 Jahren die Covid-Infektion ereilt und ich musste leider die Rennen diese Woche streichen. Trotzdem kann ich diese Woche nutzen, denn seit diesem Wochenende ist der Rose-Store in Köln eröffnet, in voller Größe und Glanz. Und da ich jetzt diese extra Woche in Köln geschenkt bekommen habe, habe ich jetzt auch Zeit, nach der Eröffnung nochmal vorbeizugehen. Grundsätzlich wird es diese Woche ja auch richtig heiß hier. Das heißt, man muss gar nicht in den Süden fliehen, denn die 30 Grad werden am Mittwoch geknackt. Grund genug vielleicht, sich nochmal die Radsportgarderobe aufzufrischen. Deshalb schaut gerne im Rose Store vorbei, schaut euch die Spring und Summer Collection an. Top-Qualität zu gutem Preis und wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht auch vor Ort. Ich bin nämlich wieder negativ und ihr müsst mir nicht aus dem Weg gehen. Deshalb vielleicht bis dahin. Ansonsten wünsche ich den Herren in Italien eine gute und etwas sprinterfreundlichere Woche, nachdem es letzte Woche ja ziemlich viel bergauf ging. Jetzt hoffe ich, dass es für mich gesundheitlich wieder bergauf geht und verbleibe mit lieben Grüßen aus der Heimat. Bis ganz bald. Tschüss, tschüss.
Es ging los mit der Etappe hoch auf den Vulkan.
Ja, und das war auch eine brutale Etappe nach dem Ruhetag. Wir waren ja an dem letzten Ruhetag, heute vor einer Woche, sind wir von Ungarn nach Sizilien geflogen. Und dann ging es am Dienstag, war die erste Etappe der zweiten Woche sozusagen, oder eigentlich ist noch die erste Woche. Man kommt ein bisschen durcheinander, normalerweise hat man nur 2 Ruhetage und diesen Giro hat man 3 Ruhetage. Also Etappe 4, immer noch die erste Woche, aber der Tag nach dem ersten Ruhetag war die Ätna-Etappe und es war ein brutal schöner Start.
Ja, weil es war auch das erste Mal, wo man so gesehen hat, wer von den Gesamtklassement-Favoriten, wer da eine Chance hat, um einen Gesamtsieg mitzufahren. Es ging das erste Mal am Schluss richtig steil den Berg hoch und auch die Etappe davor waren einige Hügel mit dabei und wir haben es gut gemanagt. Also wir reden jetzt von der Gruppetto-Seite, also wir sind gut durch die Etappe gekommen, sind lang mitgefahren, sind dann am letzten Berg abgerissen, sind unser eigenes Tempo mit einem großen Gruppetto gefahren, beziehungsweise ich wollte mit einem großen Gruppetto fahren, aber Rick und unser Sprinter Nisolo, die wollten ein bisschen vor dem letzten Gruppetto fahren. Also da sind wir 5 Kilometer länger am Feld gehangen, haben uns gequält, eigentlich für nichts, um am Schluss dann 50 Sekunden vor dem großen Gruppetto ins Ziel zu kommen.
Ja, also es war wirklich eine knallharte Etappe. Ich bin auch ins Ziel gekommen und dachte mir, oh, obwohl, wenn der Giro so weitergeht, dann wird es ein harter Giro. Also ich hatte auch irgendwie nicht meinen besten Tag nach dem Ruhetag. Wie du schon gesagt hattest, es war ein knallharter Start. Und wir, man muss mal sagen, wir sind gute Experten. In der letzten Folge haben wir gesagt, Lennart Kemner wird auf jeden Fall eine Etappe hier in diesem Giro gewinnen. Und ich glaube, wir hatten das gerade ausgesprochen, keine 24 Stunden später hat er schon auf dem Ätna oben zugeschlagen. Also es ist direkt am Start, der sehr ziemlich schwer war, eine relativ große Gruppe weggefahren. Mathieu van der Poel und viele gute Fahrer haben versucht, in die Spitzengruppe zu kommen, weil eigentlich klar war, an dem Tag wird ein GC-Team nicht kontrollieren wollen, weil so früh in der Rundfahrt will man eigentlich nicht das Trikot erobern. Dann wird es halt ein sehr, sehr langer Weg bis nach Verona. Die Kräfte sparen sich viele oder wollen sich viele sparen und deswegen werden meistens, ja, kommen an solchen Tagen die Spitzengruppen durch. Und ja, genau das ist passiert. Der Spanier Lopez hat das pinke Trikot erobert. Lenny hat die Etappe gewonnen und ich hatte ja auf der Etappe sogar noch das Bergtrikot an, was eine Ehre für mich war, das sozusagen den Ätna hochfahren zu dürfen, auch wenn ich es in dem Moment nicht so genießen konnte, weil ich mich ganz schön quälen musste. Aber es war dann sehr schön, dass ich das Trikot an Lennart weitergeben konnte, der es ja dann auch ein paar Tage getragen hat. Und oft, ich sag mal, so, ich greife mal schon voraus, er hat es ja zwar dann wieder verloren, aber ich könnte mir gut vorstellen, jetzt wo er ein paar Minuten Rückstand in der Gesamtwertung hat, dass er das wieder angreift in den Spitzengruppen und dass er am Ende wirklich, ja, gut mitkämpfen kann, um das Bergtrikot, das am Ende komplett zu gewinnen.
Wir haben ja auch schon über die Qualitäten von Lenny geredet, dass er so ein cleverer Fahrer ist. Und wenn man sich so die Etappe angeschaut hat, er hat da bewusst den Spanier früh am Berg fahren lassen, weil er einfach gewusst hat, da bei den steilen Rampen, da kann ich das Tempo nicht mitgehen. Er hat dann die anderen Fahrer im Prinzip noch ein bisschen benutzt, mit denen zusammengefahren, dass er dann gemerkt hat, die können ihm eigentlich nicht mehr helfen, ist er losgefahren, hatte schon 45 Sekunden Rückstand auf den Lopez, aber oben ist der Berg ein bisschen flacher geworden, da hat er sich Sekunde für Sekunde zurückgekämpft und ich glaube auch vor dem Ziel haben die beiden kurz geredet und ich glaube es war klar, der Lopez übernimmt das rosa Trikot und Lenin gewinnt den Sprint. War dann auch noch ziemlich knapp, weil die letzte Kurve haben sie beide ein bisschen falsch eingeschätzt. Das war so eine richtige 180-Grad-Kurve und beide haben, glaube ich, mit einer 90-Grad-Kurve gerechnet, da wäre es dann auch noch fast zum Sturz gekommen. Und Lenny ist dann souverän zum Sieg gesprintet.
So sieht es aus. Ich meine, ich denke mal, die meisten von euch werden es live im Fernsehen gesehen haben. Und wir hatten auf jeden Fall an dem Abend auch ein bisschen Diskussion, weil das, was Matthias gerade schon angesprochen hatte, wir waren dann froh, als die Spitzengruppe weg war. Und dann muss man sagen, dass Jascha Sütterlin dann Tempo fahren musste für das Team Bahrain. Da war noch so 9 Kilometer Zieher in der Mitte der Etappe. Der war schon echt eklig, da hat Jascha richtig drüber gezogen. Zusammen mit Ben Swift von Ineos ist er da Tempo gefahren und wir haben schon ganz schön gelitten, sind mit drüber gekommen und dann war eigentlich klar, okay, wir können jetzt bis zum Ätna easy ranrollen und dann machen wir Gruppetto. Und wie du gesagt hast, dann glaube ich, ich konnte auf einem Hammerhead, also auf einem Fahrradcomputer, habe ich nur gesehen, okay, der Berg beginnt, 35 Kilometer, 1600 Höhenmeter bis ins Ziel, nur noch berghoch und offiziell ist der Anstieg aber erst 22 Kilometer vom Ziel begonnen, weil es immer wieder ein paar Flachstücken dorthin gab. Und unser Sprinter Giacomo Nizzolo wollte anscheinend ja nicht abreißen lassen, bevor der Berg richtig beginnt. Und wo schon alle anderen Sprinter, Arno Demar, Caleb Ewan und Cavendish schon alle haben abreißen lassen, haben wir das ganze das Ekeltempo vom Feld noch mitgefahren. Nur um dann komplett kaputt 22 Kilometer vom Ziel abreißen zu lassen und am Ende 30 Sekunden oder 50 Sekunden vor dem richtigen Gruppetto ins Ziel zu kommen. Und da Matthias eigentlich der Gruppetto-Spezialist hier bei uns im Team ist, der eigentlich immer die Ansage macht, okay, da gehen wir ins Gruppetto, da haben wir kein Problem mehr, hat er am Ende im Kitchen Truck, also wo wir essen zusammen als Fahrer, hat er nur zu uns gesagt, dumm, 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 was haben wir eigentlich heute gemacht? Unnötig gequält.
Ja, weil vor allem, vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, ich fahre immer gern ein bisschen am Ende vom Feld, weil da habe ich den ganzen Überblick, da sehe ich dann, welche Sprinter mal abreißen, welche Sprinter in Schwierigkeiten sind, welche Fahrer Probleme haben. Das ist immer so ein bisschen meine Aufgabe und ich habe dann nur gesehen, da die ganzen Sprinter lassen alle abreißen. Ich wollte einen Glau abreißen lassen, aber ich wollte nicht der Erste sein vom Team. Und dann haben die da vorne weitergekämpft und eben mir einfach nur gefragt, für was? Wir haben so viel Zeit, wir können 15 Minuten verlieren und ihr kämpft damit und quält euch. Ich habe mich dann auch noch gequält, weil ich nicht der Erste sein wollte oder beziehungsweise mit meinen Teamkollegen im Berg hochfahren. Aber es war wirklich unnötig hart, da so lange dabei zu bleiben.
Eigentlich auch verrückt, dass das erst eine Woche her ist. Es kommt mir schon wirklich wie letzten Monat vor. Aber jetzt kommen wir zu der Etappe, mit der du gerade angefangen hattest. Das war Etappe 5, die Etappe nach Messina.
Genau, also da ging es eigentlich auch los. Es war dann relativ schnell klar, dass es eine Sprintetappe wird. Die Spitzengruppe war auch relativ klein. Es wurde dann gleich von Lotto und FDJ kontrolliert, weil die einfach wollten, dass das Tempo relativ kontrolliert ist, weil sie auch gewusst haben, in der Mitte kommt der lange Berg, wo jeder mit drüber fahren will. Hat dann auch gut geklappt bis 10 Kilometer vor der Bergwertung. Weil da hat dann Alpecin gedacht, wir machen jetzt das Tempo richtig hart, wir versuchen jetzt die Sprinter loszuwerden. Ich hatte leider nicht meinen besten Tag, ich war dann auch hinten mit dem A zuerst abgehängt, dann war ich noch ein bisschen weiter abgehängt, irgendwann war ich dann in der Cavendish-Gruppe. Die Demar-Gruppe hat es dann, glaube ich, 14 Sekunden hinterm Feld über den Berg geschafft. Ich glaube, du warst auch dabei. Ja. Ich habe dann den Anschluss noch geschafft und ich mit der Cavendish-Gruppe, wir waren vielleicht eine Minute weiter hinten, wir haben den Anschluss leider nicht mehr geschafft. Und es war ziemlich deprimierend für mich, weil ich eigentlich so der Einzige war von unserem Team, der dann am Sprint nicht dabei sein konnte.
Es war auch eine trickige Situation, muss man sagen. Also wie du gesagt hast, ich war auch abgehangen, 40 Sekunden sind wir oben bei der Bergwertung hinterm Feld drüber gefahren. Ich war in der Anno-Demar-Gruppe und eigentlich hat das komplette Team Francis de Jus auf ihren Kapitän gewartet. Und ich wusste, ich muss mich da festbeißen, wenn ich wieder zurückkommen will. Dann stand eine lange Abfahrt an und man muss auch dazu sagen, dass wir fast dieselbe Etappe oder eigentlich genau dieselbe Etappe, und diesmal war sie noch 30 Kilometer länger und es war erst ein Messina-Ziel, sind wir vor 2 Jahren schon mal gefahren. Das heißt, wir kannten den Berg und auch die Abfahrt. Und ich wusste, okay, das ist schon eine anspruchsvolle Abfahrt, aber das wird auch gar nicht mal so einfach, da ja, diese 40 Sekunden wieder aufzuholen. Und dann konnte ich eigentlich auch im Teamradio schon hören, weil Giacomo Nizzolo, unser Sprinter, mit drüber gefahren ist über den Berg im Feld, dass der sportliche Leiter die Teamanweisung gegeben hat, ey, Cavendish, Demar, Ewan sind abgehangen, wir fahren jetzt direkt Tempo von vorne, weil ja, man hat natürlich bessere Chancen auf den Etappensieg, wenn die nicht mehr dabei sind. Und somit war das wirklich ein langer Kampf, auch noch nach der Abfahrt, nochmal, glaube ich, 10 Kilometer, ist das Team Francis de Jus rein rausgefahren. Und wir haben wirklich auf Biegen und Brechen auch den Anschluss geschafft. Und ich war natürlich heilfroh, dass ich wieder dann im Feld war. Und dann wurden auch, ich glaube, dann hat UAE ist auch noch mit ins Tempo eingestiegen. Das Team Vanti, das Team Alpecin, also es waren 3-4 Teams, die wirklich Interesse hatten, dass Cavendish und Ewan nicht mehr zurückkommen, was dann im Endeffekt auch geklappt hat. Und somit, als dann klar war, als hinten die Gruppe um Cavendish und Caleb Ewan aufgegeben hatte, man hatte 2-3 Minuten Vorsprung, wurde dann auch wieder ruhiger gefahren im Feld und es war klar, es gibt einen Massensprint. Und wir haben natürlich Matthias vermisst, der auch eine wichtige Rolle im Leadout hat, aber man muss sagen, dass wir es trotzdem eigentlich auch ganz gut hinbekommen haben an dem Tag mit dem Leadout, dass Jente Biermanns und Alex Dowsett einen guten Job gemacht haben, Giacomo und mich in der letzten Kurve zu positionieren. Und an dem Tag war ich echt super happy, auch mit meiner Leistung, also dass ich am Berg abgehangen war und dann wieder zurückgekommen bin, war schon hart, aber dann hatte ich zum Glück noch gute Beine und konnte eigentlich ja einen der besten Leadouts diese Saison fahren, finde ich persönlich. Und ja, bin guten Leadout gefahren. Leider war noch Fernando Gaviria an meinem Rad und danach erst Giacomo Nizzolo. Und dann hat Anno Demar die Etappe gewonnen vor Gaviria und Nizzolo. Was für uns aber trotzdem ein Ergebnis war, mit dem wir zufrieden waren, weil es das erste Podium für uns im Giro war und Giacomo auch gesagt hat, hey, an dem Tag hatte er nicht das Gefühl, dass mehr drin war. Von daher war der dritte Platz das beste Ergebnis, was wir holen konnten.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, an dem Tag hat sich Giacomo nicht gut gefühlt, weil du bist echt ein perfektes Leadout gefahren, du bist bei 200 Meter rausgegangen, aber er hatte nicht das Selbstvertrauen, bei dir im Rad zu bleiben und direkt bei 200 Meter rauszufahren. Er wollte ein bisschen weiter von hinten kommen, darum hat er noch Gaviria zwischen reingelassen. Ja. Und ich denke, an einem guten Tag und mit guten Beinen wäre er an deinem Rad geblieben und dann wäre er Mann gegen Mann mit dem A gesprintet und besser hätte gewonnen.
Müsst euch das auch wirklich so vorstellen, dass wir dann meistens nach den Etappen, ich habe gerade schon mal das Wort Kitchen Truck genannt, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr beim Tour de France Podcast mit André Greipel schon mal erzählt, dass wir hier sozusagen einen ausgebauten Truck haben, wo eine Küche drin ist und einen Essenssaal. Da haben wir Fahrer dann immer zusammen essen und unsere Köchin Olga kocht da immer für uns und da hängt auch ein Fernseher und dort schauen wir meistens dann die Sprints nochmal an, analysieren zusammen mit unserem Sprintcoach Greg Henderson, mit dem sportlichen Leiter, sagen, okay, das lief gut, das lief nicht gut. Das machen wir nicht nach jedem Sprint und genau, das ist einfach ein offenes Gespräch, wo dann analysiert wird, wo dann vielleicht für den nächsten Sprint auch nochmal umgestellt wird. Und das war dann auch vor der 6. Etappe so, Etappe 6, glaube ich, da müssen wir nicht lange drüber sprechen. Es war mit Abstand die langweiligste Etappe, die ich in dem diesjährigen Giro gefahren bin. Es war vielleicht sogar die langweiligste und einfachste Etappe, die ich je in der Grand Tour hatte. Ich glaube, die Etappe war knapp 200 Kilometer lang. Niemand wollte in die Spitzengruppe gehen. Und wir sind wirklich, also irgendwann hat sich Diego Rosa von Eolo erbarmt, in die Spitzengruppe zu gehen. Und wir sind eigentlich den ganzen Tag von A nach B gegondelt, bis vielleicht so 20 Kilometer vom Ziel. Da ist das Tempo dann ein bisschen mal hochgegangen für den Sprint.
Ja, und ich würde auch sagen, jeder Hobby da draußen, der vielleicht 3.000, 4.000 Kilometer fährt im Jahr, der wäre die Etappe mitgefahren bis 10 Kilometer vom Ziel. Also es war wirklich, ich glaube, ich hatte 130, 140 Watt. Und das schafft von euch jeder da draußen, wenn er ein bisschen auf dem Rad sitzt. Ja. Klar, die letzten 10 Kilometer waren dann richtig schnell, richtig stressig. Aber bis dahin wäre, glaube ich, ziemlich jeder da draußen mitgekommen.
So sieht's aus. Und da in dem Sprint ist Giacomo Fünfter geworden. Arnaud Demare hat wieder gewonnen im Fotofinish vor Caleb Ewan. Und da haben, sag ich mal, Matthias und ich ein bisschen Rollen getauscht, kann man sagen. Da ist der Leadout wirklich auch wieder einen perfekten Job gemacht. Wir haben relativ spät erst nach vorne gekommen, davor schön versteckt. Matthias und Jente haben eigentlich bis 800 Meter vom Ziel richtig vorne gehalten. Und dann hat Giacomo zum Glück noch einen guten Weg gefunden an Arnaud Demars Rad. Aber in dem Chaos, weil alle so frisch waren, hatte ich hatte sozusagen eigentlich die Rolle bei Giacomo, um im Hinterrad zu bleiben, um das Hinterrad freizuhalten und dann im letzten Moment vor ihm nach vorne zu gehen, vor ihm und den Sprint wieder anzufahren mit dem Tag zuvor. Was aber in dem hektischen Finale nicht gut geklappt hatte, weil ich leider sein Rad ein bisschen verloren hatte und dann immer so ein paar Positionen hinter ihm war und gar nicht mehr dazu gekommen bin, vor ihm zu gehen und anzufahren. Und auch Alex Dowsett, der kam eigentlich gar nicht dazu, richtig seinen Job zu machen, weil Francis Desjeux an uns vorbeigezogen ist und dann sind die nach links ausgeschert, haben Alex so ein bisschen in die Bande geschickt. Also man kann sagen, es war typisch für die Etappe, dadurch, dass sie so locker war, war der Sprint umso chaotischer und wenn man sich den auch von oben anschaut, dass Demar den Sprint überhaupt noch gewinnt, aus der Position, wo er war und wie eingebaut er war, war schon spektakulär.
Ja, und ich muss dich da auch ein bisschen in Schutz nehmen, du konntest da eigentlich nicht viel dafür, weil normalerweise ist immer so das Leadout und der Armfahrer ist immer vor dem Sprinter. Jetzt sind wir beim Leadout gefahren und du warst am Hinterrad von Nisolo, 1,5 Kilometer vom Ziel und dann haben wir die Führung übernommen. Und natürlich jeder Sprinter, der Nisolo sieht, will bei dem ans Hinterrad. Und wenn wir mit dem Zug vorbeifahren und irgendein Sprinter sieht Nisolo, der fährt direkt ans Rad von Nisolo. Da denkt keiner, dass der Armfahrer im Prinzip am Rad von Nisolo ist. Und darum wurdest du da weggeboxt, wurdest eingeklemmt und war schon am Schluss leider nicht da, aber da konntest du im Prinzip nichts machen, weil in so einem hektischen Finale, wenn jeder sein Hinterrad will, war das von uns auch die falsche Taktik, dich so lange am Hinterrad von Isolo zu lassen.
Ja, kann man, würde ich es unterschreiben. Aber wie du sagst, also auch das, auch darüber wird gesprochen, auch das wird analysiert und auch das gehört dazu, dass man mal einen taktischen Fehler macht. Wenn man auch zu den anderen Teams sieht, passiert das ja eigentlich bei den anderen Teams auch nicht. Also Michael Mirkoff hört ja auch vor Cavendish und so. Aber wir haben es mal ausprobiert, es hat nicht so gut geklappt und dann wir haben dann wieder umgestellt. Ganz spannend war eigentlich noch, oder was vielleicht witzig ist nach der Etappe, ich hatte nach der Etappe direkt Dopingkontrolle und als ich dann fertig war, gleichzeitig lief die Siegerehrung, Lennart Kemner wurde geehrt für sein Bergtrikot und er hat sich dann auf dem Weg von der Siegerehrung zu den Teambussen, die waren so 2 Kilometer entfernt, die Schaltung abgerissen und stand so ein bisschen verloren am Straßenrand. Und als ich dann vorbeigekommen bin, hat er mich gefragt, du Rick, kannst du mich vielleicht zum Bus schieben, weil sonst muss ich jetzt laufen. Und das war auf jeden Fall ganz witzig, weil ich ihn dann zum Bus geschoben habe, wir noch ein bisschen über die Etappe geschnackt haben. Und war auch für mich das erste Mal, dass ich dass dazu gekommen ist. War ganz witzig.
Werbung. Jetzt zum Frühling ist der passende Moment, um schlechte Gewohnheiten durch neue, gesunde Routinen zu ersetzen. Sozusagen ein Frühjahrsputz für deine Gesundheit und zwar mit AG1. Ich sitze schon in Budapest beim Start vom Giro d'Italia, der steht vor der Tür und geht übermorgen los. Und ja, auch hier einmal danke an AG1, denn ich kann das Rennen gesund und fit starten und AG1 hat mich bei meiner kompletten Vorbereitung zu diesem Rennen hin begleitet, deswegen ein Dankeschön an AG1. AG1 kann auch dir einen richtigen Vitaminkick am Morgen geben. Es enthält viele Nährstoffe, die uns Kraft von innen geben, zum Beispiel Folat, Niacin, Pantothensäure und die Vitamine B2, B6 und B12, die übrigens zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beitragen. AG1 ist auch super leicht absorbierbar. Die Pulverform unterstützt eine effiziente Aufnahme im Körper. Außerdem unterstützt AG1 die tägliche Nährstoffversorgung und enthält Inhaltsstoffe, die dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Ich möchte euch noch ganz kurz was zum Abo von AG1 erzählen. AG1 ist nämlich im Abo-Modell erhältlich, es wird monatlich freihaus geliefert, der Lieferrhythmus kann beliebig angepasst werden, du kannst es unverbindlich testen, denn bei Athletic Greens gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Außerdem kann AG1 auch einfach nur einmalig bestellt werden. Also, ihr solltet definitiv zuschlagen, denn im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Planzett-Hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com/planzett erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Ich sag's nochmal, athleticgreens.com/planzett. Werbung Ende.
Etappe 4. Nee, Quatsch, Etappe, was war das? Etappe 7, aber die vierte der jetzt zwischen Ruhetag und Ruhetag war die brutal schwere.
Ja, ich glaube, das war, wo der lange Kampf war um die Spitzengruppe, wo Mathieu van der Poel unbedingt mit seinem rosa Trikot in die Spitzengruppe wollte, aber natürlich alle Teams ihn nicht fahren lassen wollten, weil natürlich will man immer, dass das rosa Trikot im Peloton ist, damit auch das Team vom Führenden die Nachführarbeit übernimmt. Er hat es dann wirklich hart versucht. Es war dann sehr hart für uns, weil gleich, ich glaube, nach 10 Kilometern stand der erste Berg an, 5 Kilometer bei 4% und dann ging es weiter in eine Rampe, wo wir dann, glaube ich, eine Stunde lang berghoch gefahren sind. Über den ersten Berg sind wir noch irgendwie dran geblieben. Am zweiten Berg kamen dann irgendwann alle Sprinter zurück und wir waren dann, glaube ich, eine Gruppe von 60 Mann. Ja. Irgendwie war es dann auch richtig cool, dass wir den Anschluss nicht mehr geschafft haben ans Feld, weil so konnte man mit den 60 Mann einfach alle unser Tempo fahren. Wir sind dann ein langes Tal entlang gefahren, wo dann wirklich jeder seine Führungsarbeit übernommen hat. Ich glaube, am Berg oben hat man 13 Minuten Rückstand nach 50 Kilometern, aber dann die nächsten 30 Kilometer haben wir 3 oder 4 Minuten wieder gut gemacht aufs Feld, weil einfach 60 Fahrer interessiert waren, wieder näher ans Feld ranzukommen. Und von dem her war dann das der entspannteste Weg in Richtung Ziel.
Ich glaube, da war Lopez noch schon im pinken Trikot, Van der Poel hat das ja am Ätna schon abgegeben. Da hast du dich jetzt gerade ein bisschen was verwechselt. Aber man kann eigentlich allgemein zur Etappe 7, 8 und 9 sagen, dass wir da wenig wirklich zum Renngeschehen erzählen können, weil wir uns da immer im Gruppetto befunden haben, weil das wirklich 3 bockharte Etappen waren. Die waren wirklich richtig, richtig schwer. Etappe 7, über die Matthias gerade geredet haben, da waren wir nach 25 Kilometer abgehangen und sind nie wieder zurückgekommen. Aber die Etappe war knapp 200 Kilometer lang mit 4200 Höhenmetern. Ich glaube, wir hatten am Ende so 42 Minuten Rückstand, was aber kein Problem war, weil das Zeitlimit 55 Minuten war. Somit waren wir ja sehr, sehr sicher im Zeitlimit drin, aber trotzdem sind wir einfach so kaputt nach solchen langen und schweren Etappen und nach den ganzen Höhenmetern. Dann Etappe 8 war die Napoli-Etappe, die wir uns eigentlich so ein bisschen angeschaut hatten und dachten, ach ey, an einem guten Tag könnte das was sein für uns und auch für unseren Sprinter Giacomo Nizzolo. Und man muss dann ehrlicherweise sagen, spätestens bei der Teambesprechung, als uns detailliert aufgezeigt wurde, so viele Berge kommen, so sehen die Abfahrten aus, so sind die Straßen schmal und verwinkelt, technisch anspruchsvoll, wurde uns eigentlich klar, 2200 Höhenmeter auf, was waren das, 150, 160 Kilometer oder so, wird wahrscheinlich zu schwer für einen Sprint.
Ja, ich muss mich ganz kurz entschuldigen für meine Verwechslung, aber ihr seht, der Giro, der zieht seine Energie, vielleicht auch so ein bisschen die mentale Energie, darum bin ich nicht so ganz klar mehr im Kopf. Aber ja, die Etappe, ja, da muss man einfach so sagen, wenn so ein paar Berge nacheinander kommen und das Ganze, das verläuft auf einer geraden Straße, wo man wirklich immer wieder gut Positionen gut machen kann, dann ist so eine Etappe viel leichter, aber der Kurs war wirklich so verwinkelt, ich würde sagen, der hat sogar Potenzial für einen WM-Kurs. Voll, ich glaube, es wäre so ein richtiger Ardennenkurs, vielleicht mit Lüttich-Paschone-Lüttich vergleichbar. Ja. Und da hat man auch direkt vom Start weg, ging es auch gleich noch 2 Kilometer berghoch. Jedes Team war voll motiviert für die Spitzengruppe. Jedes Team hat gewusst, der Etappensieg wird heute von der Spitzengruppe kommen. Und somit war das ein richtig harter Kampf. Wir konnten leider nicht eingreifen, weil die Gruppe am Berg entstanden ist und dafür fehlen uns einfach ein bisschen
das Können,
ja, zum einen zu wenig Power und zum anderen zu viel Gewicht, aber ja, wir haben es dann
Wir sind durchgekommen. Genau, wir sind durchgekommen. Wir haben auch auf der Etappe hatten wir keinen in der Spitzengruppe, einfach weil keiner in der Lage war und man sieht ja auch die Spitzengruppe mit, es war die Etappe, die Thomas de Gent gewonnen hat in Napoli, in Neapel. Thomas de Gent, Mathieu van der Poel, Binyam Grimay, also wirklich, wirklich Top-Fahrer in der Gruppe und es war auch klar, dass die Gruppe nicht zurückkommen wird und somit haben wir dann in der Etappe beschlossen, okay,
wir fangen jetzt gar nicht an, irgendwie Tempo da zu fahren und versuchen, die Gruppe zurückzuholen. Das ist Selbstmord. Auch Giacomo hat sich an dem Tag wieder nicht so besonders gefühlt, dass er gesagt hat, ah, ich glaube, ich kann hier heute auf Sieg fahren. Somit sind wir eigentlich, glaube ich, bis 30 Kilometer vom Ziel mitgefahren und haben dann uns abfallen lassen in einer schönen Gruppe, im Gruppetto. Ich glaube, das kann man auch allgemein für die ganzen Bergetappen sagen, wenn ihr da sehen wollt, wo wir uns, wenn ihr uns im Ergebnis schauen wollt, fangt besser unten an, dann seid ihr schneller da. Und das war auch auf der 8. Etappe in Neapel so. Aber mal was anderes zum Rennen. Ich muss sagen, Neapel hat mir ziemlich gut gefallen. Es war echt eine schöne Stadt. Da könnte man, also auch gerade so, was man so ein bisschen von der Amalfi-Küste gesehen hat. Ich glaube, das ist die Amalfi-Küste, wo wir gefahren sind. Brutal schöne Landschaft.
Ja, und auch eine brutal schöne Stadt. Auch wenn man so mit den Italienern geredet hat. Sie haben gesagt, das ist echt touristisch sehr, sehr... Ja. Sehr, sehr cool, man kann so viele Sachen anschauen. Sie haben nur gemeint, so, wenn er nachts auf den Weg geht und ihr habt da keinen Guide, der sich vor Ort ein bisschen auskennt, passt da ein bisschen besser auf, weil die Kriminalität da unten ist doch ziemlich hoch, passt auf eure Sachen. Aber war wirklich sehr cool, auch ganz viele alte historische Gebäude, die ganzen Kopfsteinpflaster Vor allem, was mir so gefallen hat, wo wir dann vom Ziel in Richtung Busse gefahren sind, einfach das Leben, so viele Leute waren auf der Straße, so viele Cafés, so viele Bars und es war einfach schön, wieder Leute leben zu sehen.
Es ist auch einfach so surreal, weil wir uns gefühlt in so einem Survival-Camp befinden, wo man leidet jeden Tag, man ist echt am Limit und man fährt so viele Kilometer, man ist so viele Stunden auf dem Rad und gleichzeitig ist man ja so ein bisschen Attraktion für die Fans, was natürlich cool ist, aber man selber nimmt halt gar nicht an der deutschen Vita, am schönen Leben nimmt man halt gar nicht teil und man bekommt ja auch öfter mal die Frage, ey, schaut ihr eigentlich nach links und rechts, könnt ihr das genießen? Und ich kann ganz klar sagen, meistens nicht, meistens schaue ich nur auf den Arsch vor mir, auf das Hinterrad und bin im Tunnelblick. Das ist schon sehr, sehr hart und auch Napoli, auch wenn ich schon mitbekommen habe, dass es eine schöne Stadt ist, konnte ich mich nicht wirklich drauf freuen, weil ich schon mit einem Auge auf die 9. Etappe geschielt habe, die wieder einen sehr, sehr schweren Start vorzuweisen hatte und vor allen Dingen dann knapp 3000 Höhenmeter in den letzten 50 Kilometern mit dem Passo Lanciano und dann noch dem Blockhausberg. Also das war die Etappe gestern und auch da braucht man, glaube ich, gar nicht lange drüber reden. Wir waren direkt am Start abgehangen. Der Radsportgott meinte es aber gut mit uns, denn das Feld hat ein bisschen rausgenommen. Somit ist das Gruppetto, das am Start abgegangen war, wo wir uns auch drin befunden haben, wieder zum Feld zurückgekommen. Wir konnten dann eigentlich bis zum vorletzten Berg, ich glaube, da waren es noch 50, 60 Kilometer, konnten wir im Feld fahren. Somit wussten wir eigentlich da schon, okay, das Zeitlimit wird heute kein Problem mehr werden. Aber auch wenn das Zeitlimit kein Problem mehr wird, diese zwei Berge muss man halt trotzdem leider noch hochfahren. Und ich muss echt sagen, gestern war eine sehr, sehr schwere Etappe und ich kann mich, also das sage ich zwar immer in der Grand Tour, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich, oder ja, ich war schon oft so kaputt, aber gestern war schon, die Müdigkeitsskala war mindestens auf einer 9 von 10, wenn nicht auf einer 10 von 10.
Ja, ich glaube auch für die letzten 60 Kilometer haben wir 2 Stunden 40 gebraucht oder so. Ich glaube, wir sind knapp 25 Schnitt gefahren und das ist wirklich sehr, sehr wenig, aber es ging einfach nur berghoch und bergunter. Aber ich muss jetzt noch dazu sagen, ich muss das ganz kurz erklären. Das war so eine Etappe, wo ich wirklich Angst hatte ums Zeitlimit. Also man muss sich die Etappe so vorstellen, wenn es am Start gleich berghoch geht, da weiß man eigentlich, man ist normalerweise abgehängt. Dann kann es einfach sein, dass man 200 Kilometer praktisch alleine fährt, beziehungsweise mit dem Gruppetto. Aber dadurch eben, dass wir zurückgekommen sind, war die Etappe dann viel leichter für uns, weil wir einfach nur 100 Kilometer oder 80 Kilometer mit dem Feld mitrollen konnten. Ja. Wären wir da nicht zurückgekommen, hätte man das ganze Tal alleine fahren müssen mit unserer Gruppe und die Etappe wäre natürlich noch viel härter geworden, wie sie eh schon war.
Also mal kurz was zu den Zahlen. Ich habe mich gestern, glaube ich, mit der neutralen Phase 6 Stunden 50 war ich auf dem Rad. Wir hatten 4900 Höhenmeter und es war einfach eine super, super schwere Etappe. Auch die Höhenmeter, also so viele Höhenmeter fahre ich nie im Training. So was macht man wirklich nur in Grand Tours. Und was einfach auch so wirklich, das war richtig fies, das war gemein, würde ich sogar nennen. Als wir am Passo Lanciano, also dem vorletzten Berg oben, den Gipfel erreicht hatten, standen auf der linken Seite unsere ganzen Teambusse aufgereiht. Das heißt, wir wussten, okay, hier parkt der Teambus, hier ist gleich das Ziel. Aber anstatt einfach links abzubiegen und noch 3-4 Kilometer weiter ins Ziel zu fahren, wo dann das Ziel vom Blockhausberg gewesen ist, sind wir eigentlich von 1300 Höhenmeter wieder komplett runtergefahren auf 100 Meter und sind dann nochmal den kompletten Berg, also von 100 auf 1600 wieder hoch zum Blockhaus gefahren. Und da war einfach so ein Punkt bei mir, wo ich auch wieder gedacht habe, warum denn? Warum fahren wir nicht einfach hier links? Dann hätten wir 170 Kilometer gehabt, 25 Kilometer weniger und 1000 Meter weniger. Aber das wäre immer noch schwer genug gewesen und die Etappe wäre immer noch spektakulär gewesen. Ah, da habe ich echt wieder gehadert, warum ich das eigentlich alles mache. Und man hat auch im Gruppetto gemerkt, da hat keiner mehr so richtig geredet. Alle sind so stur mit ihrem Blick einfach eine Pedalumdrehung nach der anderen diesen Berg hochgegondelt. Und ich glaube auch für euch Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir so von unserem Giro erzählen, das ist ein ganz anderer Giro d'Italia, als ihr den im Fernsehen schaut. Also wir berichten wirklich vom Ende des Giro d'Italia von hinten. Das sind Einblicke, die sieht man im Fernsehen nicht. Und auch wir schauen uns jeden Abend dann die Highlights der Etappe an, weil wir selber gar nichts mitbekommen, was vorne passiert.
Ja, und ich habe auch noch ganz schöne Erinnerung gehabt an Passo Lanciano. Also Alex Dowsett hat ja vor 2 Jahren, hat er glaube ich die 8. Ja. oder 9. Etappe gewonnen. Und bei der 10. Etappe, also die Etappe danach, war auch eine richtig schwere Etappe. Und dann war er abgehängt nach 20 Kilometern, weil er einfach durch die ganze Siegerehrung, durch die ganze Freude, hat er vergessen zu trinken, ist komplett dehydriert und stark gegangen, war dann wirklich abgehängt nach 20 Kilometern. Dann habe ich gesagt, Alex, gestern sind wir zu zweit in der Spitzengruppe gefahren, ich bleibe heute mit dir und wir schaffen irgendwie das Zeitlimit. Da sind wir wirklich zu zweit oder zu dritt, sind wir die ganze Etappe gefahren, haben dann das Zeitlimit, glaube ich, um 2-3 Minuten haben wir es geschafft. War wirklich eine harte Etappe und gestern, wo wir den Passo Lanciano hochgefahren sind, da habe ich mir nur gedacht, okay, bin ich den ganzen Berg von vorne gefahren, eben Alex immer gesagt, komm Alex, bleib dran. Das war so ein schönes Gefühl, wo ich sagen konnte zu Alex, weißt du noch hier, hast gesagt, bitte fahr ein bisschen langsamer, obwohl ich schon 50, 60 Kilometer vorne gefahren bin. War so irgendwie eine schöne Erinnerung an vor 2 Jahren, wo wir die Etappe gewinnen konnten.
Ja, genau. Also wir sind wirklich jetzt von Ungarn über Sizilien, aus Festland, über Neapel, jetzt schon in Pescara angekommen. Kann man eigentlich schon fast sagen, also wir sind auf der Höhe von Rom jetzt und haben eigentlich einen halben Stiefel hinter uns. Jetzt sind 9 Etappen geschafft. Wir beiden haben ja schon mal zusammengerechnet, wir sind vorletzte Woche Dienstag angereist, also mit dem Tag heute und dem Anreisetag sind wir jetzt schon 14 Tage von zu Hause weg. Und wenn man jetzt, wir sind eigentlich genau jetzt gerade bei der Hälfte von den Tagen, bei den Etappen noch nicht ganz, da stehen immer noch 12 an. Aber ich habe mir mal die nächste Woche angeschaut und muss sagen, ich bin etwas optimistischer als die letzte Woche. Gerade Etappe 7, 8, 9 waren wirklich sehr, sehr schwer. Und das war so, okay, wenn man die schafft, dann kann man auch weit in diesem Giro kommen. Das haben wir jetzt geschafft. Die Etappe morgen ist machbar. Etappe 10, Etappe 11 und 12 ist auch machbar. Und dann ist, glaube ich, Etappe 13, 14 auch in Ordnung. Also es sind schon noch 2 schwere Bergetappen dabei, aber die sind von den Höhenmetern einfacher als die, die wir schon geschafft haben. Also ich glaube, die Etappe 7 und 9 waren von den Höhenmetern die zweit- und drittmeisten. Nur noch die Etappe 16 hat mehr Höhenmeter, wo wir in Montirolo fahren. Aber wie gesagt, jetzt die nächste Woche, die auf uns zukommt, da könnten nochmal 2-3 Sprints für uns dabei sein. Und dann nochmal 2 Tage leiden wieder in den Bergen. Aber ich glaube, nicht so sehr leiden, wie wir die letzten 3 Tage leiden mussten.
Ja, ich glaube, es ist auch ein interessantes Streckenprofil, wo wir die nächsten Tage haben. Ich glaube, wenn ihr euch jetzt die Etappen anschaut, würdet ihr bei vielen Etappen sicherlich sagen, das wird heute ziemlich sicher ein Sprint. Aber wenn man so die verschiedenen taktischen Aspekte von den Teams anschaut, wenn man sich so die Routen anschaut, wenn man sich so die Berge anschaut, ist oft die Frage, schaffen es heute die Sprinterteams oder ist das eher eine Gruppe für die Ausreißer? Und ich glaube, ich habe mal kurz reingeschaut, nächste Woche sind 2 oder 3 solche Etappen, wo man jetzt noch nicht sagen kann, wird das im Sprint enden oder ist das ganz klar, dass da die Spitzengruppe wegfährt und dass man die nie wieder sieht und dass die den Etappensieg unter sich ausmacht.
Genau, es wird wirklich spannend werden, ob es einen Sprint gibt oder Spitzengruppe. Gibt es einige Etappen. Also schaltet wieder im Giro ein, drückt uns die Daumen und lasst uns noch ein bisschen mal über, das haben wir schon 2-3 Mal jetzt in den letzten Folgen versprochen, über den Staff reden. Ich habe mir überlegt, jeder von uns kann mal so 3, 4, was würdest du sagen, wer ist für dich, wer sind die wichtigsten Staff-Mitglieder? Also man kann auf niemanden hier verzichten, jeder ist super wichtig, aber so, ja, wo sagst du so, okay, das ist mir nochmal besonders wichtig?
würde ich fast Nummer 1 die Olga sagen, die Olga ja, Kitchen Truck.
Die wäre bei mir auch im Top 3 auf jeden Fall.
Die jeden Tag bei uns das Essen zubereitet, wo es uns wirklich gut geht. Wo
wir haben eine sehr, sehr gute Köchin. Da geht es uns wirklich richtig gut. Danke an Olga.
Und bei wenn auch Rick jetzt momentan vorm Spiegel sehen könntet, ohne T-Shirt, ich glaube, er hat an seinem Körper das Fett, das schmilzt. Ich sage euch, das ist eine Problemzone, die gehen weg. Und es freut mich wirklich zu sehen. Ich glaube, auch seine Frau Leonie wird sie freuen, weil wenn sie heimkommt, dann sieht jetzt sie wieder einen richtig hier durchtrainierten Mann.
Jetzt geht's wieder los hier. Also ich war nicht abgehangen, den ganzen Bergetappen-Kollege. Also ich war auch abgehangen, aber ein bisschen später. Dich habe ich noch im Griff momentan. Mal schauen, wie das in der nächsten Woche ist. Das kann sich in der Grand Tour immer noch schnell ändern. Ja, dann bei mir auf jeden Fall auch ganz wichtig ist Paola, unsere Osteopathin, die uns jeden Tag bei einem verrenkten Nacken oder was auch immer hilft, uns einrenkt und den Muskeln rumspielt und ja, einfach auf die nächsten harten Etappen immer vorbereitet, wenn man mit einem müden Körper sich da auf die Massagebank legt. Und Nummer 3 ist bei mir auch eine Foul. Das ist Phoebe, unsere Press Officer, die einfach so ein bisschen die gute Seele des Teams ist, kann man sagen. Die bringt gute Stimmung mit. Die ist auch sehr professionell. Also die ist letztes Jahr oder die ist dieses Jahr erst zu dem Team gestoßen. Ich habe mit der schon bei BMC damals zusammengearbeitet, als ich bei BMC 3 Jahre war. Und kenne sie schon was länger. Und ja, ist einfach, macht ihren Job auch sehr gut. Also ich habe echt mal überlegt, es ist witzig, dass Olga, Phoebe und Paola alles 3 Frauen sind und die einen super wichtigen Job bei uns haben oder für mich persönlich. Vielleicht brauchen wir noch mehr Frauen im Team, die als Staffmember, die uns helfen.
Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind eigentlich auch nur 3 Frauen bei uns jetzt dabei,
ja,
oder?
Ja, das kann gut sein.
Und
ja,
alle 3 sind bei dir top vorne. Ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch noch der Alexis, also das ist mein Masseur.
Ja.
Da bekomme ich jeden Tag nach der Etappe so eine Dreiviertelstunde Massage. Jeder Masseur hat bei uns 2 Fahrer. Wird immer gewechselt täglich. Einmal kommt der eine Fahrer zuerst, dann der andere Fahrer. Ich teile mir den Masseur mit Jente und das hilft mir wirklich sehr, wenn der jeden Tag wieder meine verspannten Muskeln ein bisschen auflockert. Der vermeidet einfach Verletzungen, der vermeidet Knieprobleme, weil er einfach immer schaut, dass der Muskel schön und geschmeidig bleibt und natürlich mir auch hilft, damit ich mich schnell erhole für die nächste Etappe.
So sieht's aus. Und natürlich wollen wir auch unsere Mechaniker nicht vergessen, die jeden Tag einen harten Job haben, die Räder sauber machen, alles wieder funktionsfähig machen. Und da müsst ihr euch auch vorstellen, dass wir einfach eine WhatsApp-Gruppe zusammen haben. Wir schauen uns die Etappe an für den nächsten Tag, dann geben wir durch, okay, wir wollen die und die Laufradhöhe fahren, wir wollen den Rahmen fahren, wir wollen die Gänge fahren und dann präparieren die das immer für uns komplett fertig.
Ja, man muss auch sagen, die haben, seit die Scheibenbremsen im Peloton sind, haben die einfach ein bisschen mehr Arbeit.
Ja, voll.
Weil die brauchen einfach ein bisschen mehr Wartung, gerade wenn man jeden Tag die Laufräder verändert. Mhm. Manchmal ist die Scheibe ein bisschen dicker, manchmal ist sie ein bisschen dünner und die müssen da wirklich jeden Tag schön säuberlich da die Räder, die Bremsen einstellen. Ich glaube, bei meinem Trainingsrad daheim braucht so eine Scheibenbremse nicht viel Arbeit, weil einfach immer das gleiche Laufrad fahre. Aber wenn man jeden Tag so oder öfter mal die Laufräder wechseln und die Dicke von der Scheibe ein bisschen variiert, dann kann es einfach sein, dass die Bremse ein bisschen streift oder dass sie zu weit ist und dadurch haben die Mechaniker natürlich jeden Tag ein bisschen extra Arbeit.
Genau, also es ist wirklich hier und wir sind nur ein Team von den 22, die hier sind. Also um es mal komplett aufzulisten, ich glaube, wir haben 3 sportliche Leiter dabei, Oscar, René und Claudio. Wir haben Greg Henderson dabei, unseren Sprintcoach. Wir haben Robert dabei, unseren Busfahrer, 8 Fahrer, Phoebe Press Officer, Paola Osteopathin, Olga Köchin, Hubi, der den Kitchen Talk fährt und Olga in der Küche hilft. Dann haben wir noch 4 Mechaniker und 4 Pfleger dabei. Und jetzt, und dann muss man sich vorstellen, dann stoßen auch immer wieder mal die Teammanager dazu. Also das ist wirklich ein ganz schönes Konstrukt, mit dem wir hier durch Italien reisen. Und jeder hat einfach eine wichtige Rolle, damit das alles am Laufen bleibt.
Ja, auch nicht zu vergessen, die Sponsoren. Heute hat man einen ziemlich netten Ausflug zu Vini Fantini.
Ja,
also
am Ruhetag.
Die Abfüllfabrik, die ist nur 30 Kilometer von hier. Und es war wirklich sehr spannend zu sehen, wie schnell man eigentlich Wein in Flaschen füllen bzw. in Korken rein etikettieren kann und das Ganze verpacken kann. Natürlich, ein Wein braucht eine lange Zeit, bis der reif ist. Aber wenn er dann mal reif ist und abgefüllt in die Tanks, zum den nachher in Flaschen füllen, das geht vollautomatisiert und super schnell. Und das hat mich heute wirklich schon ein bisschen fasziniert, wie schnell so ein Prozess eigentlich geht.
Müsst ihr euch das nämlich so vorstellen. Matthias stand wirklich an diesen ganzen Maschinen und hat gefilmt und hat sich das ganz genau angeschaut. Der war da richtig in seinem Element, der ist da richtig aufgegangen. Der war da richtig, dem ist das Herz da richtig aufgegangen. Und ich habe mir nur gedacht, welche Person hatte diese saublöde Idee, am Ruhetag 2 Stunden einen Ausflug in eine Fabrik zu machen, einfach weil ich so kaputt von den ersten 9 Tagen war. Und auch weil das natürlich echt spannend war und cool war, das sich anzusehen, war ich einfach nur müde und dachte mir, oh, ich will mich einfach in mein Bett legen. Es hat zum Glück alles nicht so lange gedauert und wir waren wieder schnell wieder da. Aber während Matthias wirklich völlig fasziniert da immer, bis jetzt immer noch von redet, war ich einfach nur so, Mann, die Zeit hätte ich so viel besser nutzen können am Ruhetag, da ist mir wirklich jede Minute wichtig. Was machen wir so am Ruhetag? Also wir rasieren Beine am Ruhetag, wir essen, oh, wir haben heute einen schönen Mittagsschlaf gemacht.
Ja, da habe ich wirklich einen schönen Mittagsschlaf
gemacht. Das war sehr, sehr gut.
Ja.
Hast du sonst noch irgendwelche Routinen, die du beim Giro beibehältst? So?
Nee, ich bin immer noch fasziniert von den ganzen Fördermännern, wie da die ganzen, wieder die ganzen Flaschen hinlaufen, dann wird das befüllt und dann kommt der Korken rein, dann kommt das Etikett drauf. Und ich habe nachgefragt, es sind 6.000 Flaschen pro Stunde, die so abfüllen.
Ja.
Und das ist wirklich eine Wahnsinnszahl, wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, wie viel das da dann pro Minute abgefüllt werden.
28 Millionen Flaschen pro Jahr, haben sie gesagt, ne?
Ja.
Wo ich halt sagen muss, auch 30 Millionen, da ist bei mir so die Grenze, wo ich beeindruckt wäre. Bei 28 Millionen sage ich halt schon noch so, naja, komm Leute, da müsst ihr jetzt auch mal ein paar Minuten mehr ans Band dranstellen, weißt du? Muss man auch mal sagen. 30 Millionen, das ist so, das ist Champions League. Aber 28 Millionen, da geht noch was. Auch da kann man auch ein bisschen motivieren nochmal.
Ja, und wenn man so deine Follower anschaut, ich glaube, du bist jetzt knapp bei 120.000. Bei den 30 Millionen bist du noch weit entfernt. Also ich werde dich jetzt nicht mehr ernst nehmen.
Mich kann man sowieso nicht ernst nehmen. Also das war noch. So, ihr merkt, wir driften ab hier. Wir gehen jetzt gleich schön zum Abendessen. Und dann beginnt das zweite Drittel dieses Giros für uns. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen mitnehmen. Nimmt nicht alles so zu ernst, was wir sagen. Zu meinen Routinen kann ich sagen, ich bin froh, wenn ich es schaffe, meine Podcasts, die ich so höre, Fest und Flauschig und Gemischtes Hack zu hören. Die höre ich immer auf dem Weg zum Start oder nach der Etappe zum Entspannen. Oder wenn ich einschlafen gehe, ist auch Podcast zum Einschlafen, ist Wahnsinn. Auch mir wurde ja schon öfter gesagt, dass ich ein guter Einschlaf-Podcast bin durch meine langweilige Stimme. Ja, und ich rede zu viel, es kommt nichts Sinnvolles mehr bei rum. In dem Sinne würde ich mich verabschieden und
ich möchte ganz kurz
Matthias hat die letzten sagen Worte. Du hast sowieso immer die letzten Worte.
Okay, weil diese Woche ist was passiert. Also ich war, die ersten 7 Etappen war ich immer der Schlechteste, war immer der, wo als erstes abgehängt war von unserem Team. Aber dann kam Etappe 8 oder nein, es war Etappe 7 und da war Jente Biermans, der ist abgehängt. Und dann hat er wirklich einen schlechten Tag gehabt und habe ihn motiviert und habe ihn dran gehalten und dann habe ich gesagt, Jente, es ist mir nur eines wichtig, wenn du heute im Bus kommst, sag bitte, dass du heute als erster abgerissen bist. Und das ist so mein Schlusswort, weil ich hoffe, dass ich euch nächste Woche erzählen kann, dass Rick einmal am Berg vor mir abgerissen ist, dass ich ihn überholt habe und dass die letzte Woche dann richtig schön wird für mich.
Ja, du bist auch, man merkt bei dir halt richtig, dass du bist halt ohne Training angereist hier. Aber jetzt so nach 8-9 Tagen Radfahren jeden Tag, dein Talent auf einmal kommt zum Vorschein. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja jetzt nicht so, wir haben uns echt richtig gequält. Und zum Beispiel gestern hatten wir 45 Minuten Rückstand. Dann schauen wir uns das so an. Wir sind wirklich im Schneckentempo diesen letzten Berg hochgefahren. Dann schaue ich mir das so an. Dann haben Matthias und ich heute, wo wir die Stunde locker gefahren sind am Ruhetag, haben wir echt lange darüber geredet, wie kann es eigentlich sein, dass sie so viel besser alle sind da vorne. Ich meine, klar, die wiegen auch alle viel weniger und wir sind keine Bergfahrer. Aber es ist schon auch für uns noch beeindruckend. Also für mich ist es auch ein Rätsel, wie die so schnell den Berg hochfahren können. Ich kann es nicht verstehen.
Ich glaube, es ist ein großer mentaler Aspekt, weil wenn du mal abgehängt bist und ich weiß zum Beispiel in meinem Kopf, ich kann jetzt noch 14 Minuten verlieren an dem letzten Berg, dann quäle ich mich nicht mehr. Dann kann ich mich auch gar nicht mehr quälen. Da versuche ich so locker hochzufahren wie nur möglich. Und darum, glaube ich, entstehen auch immer die großen Rückstände, weil man einfach im Kopf hat, hey, wir haben gar keinen Stress, wir müssen nur das Zeitlimit schaffen. Und ob wir jetzt mit 30 Minuten ankommen oder mit 15 Minuten, ist im Prinzip ganz egal.
Auch interessant ist noch, dass zum Beispiel gestern Emanuel Buchmann 20 Watt weniger auf der kompletten Etappe hatte als Alex Dowsett.
Ja, und Buchmann haben wir auch schon beim letzten Podcast schon gesagt, das ist so ein Mann, der bis ans Podium vorkommen kann. Und gestern hat er uns gezeigt, es geht in eine gute Richtung.
Genau, also wir haben auf jeden Fall mit Lennart Kemner, mit Emanuel Buchmann auch zwei Leute, die sollten vielleicht einen Podcast machen, die können von vorne vom Girofeld berichten. Matthias und ich übernehmen das andere Ende, wir berichten von hinten. Und ja, ich hoffe, es war für euch eine schöne Folge. Und jetzt wirklich zum letzten Mal, Matthias hat die letzten Worte. Ciao, ciao.
Ciao und bis bald.